Und wir liegen tatsächlich sehr oft vor irgendwelchen Eingängen, vor einem Supermarkt oder so. Da fuhr letztens zum Beispiel ein Mann mit seinem Einkaufswagen wirklich 2 Zentimeter vor den Kopf meiner Tochter. Da mussten wir ihn dann aufklären und dann kommt halt meistens, ja, das kann ich ja nicht wissen. Und so ist das mit unsichtbaren Behinderungen.
Willkommen zur 67. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Der 28. Februar 2026 ist der Tag der seltenen Erkrankungen, auf Englisch Rare Disease Day. Weltweit machen an diesem Tag hunderttausende Menschen darauf aufmerksam, dass sie zu den Weisen der Medizin gehören. Ihre Erkrankungen sind selten, unbekannt und unverstanden. Und darum geht es heute auch bei uns. Zu Gast ist Anna, deren Tochter den seltenen Gendefekt KCNB1 hat. Weltweit gibt es nur 250 Menschen mit diesem Gendefekt. Er zählt zu den unsichtbaren Behinderungen. Und was das heißt, erlebt Anna oft im Alltag, wenn nämlich andere Menschen das Verhalten ihrer Tochter beurteilen, ohne den Hintergrund zu kennen. Wie sie damit umgeht, was ihr im Alltag hilft und wie sie endlich die Diagnose erhielt, darum geht es in dieser Folge. You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside. Herzlich willkommen, liebe Anna. Schön, dass du bei uns heute im Podcast zu Gast bist. Du bist ja Mutter von einer Tochter mit einer sehr seltenen Erkrankung. Aber bevor ich da jetzt was Falsches sage, stell du dich doch am besten kurz vor mit deiner Familie.
Hi, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich bin Anna, ich bin 34 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und unserer gemeinsamen Tochter in Hessen. Und sie ist unser erstes und unser einziges Kind. Und vor über 8 Jahren kam sie vermeintlich gesund auf die Welt. Ja, und dann begann eigentlich unsere Reise, also eher nicht so abrupt, sondern ziemlich schleichend, genau.
Magst du uns da noch ein bisschen mehr erzählen, wie das so angefangen hat? Du hast ja gesagt, vermeintlich gesund kam sie auf die Welt. Wann ist dir denn das erste Mal aufgefallen, dass irgendwas anders ist?
Also, das kommt ja alles so nach und nach und sie kam auf die Welt und gefühlt habe ich es schon immer gespürt, aber ich weiß nicht, ob man sich das danach so erklärt oder ja, also ich fand es komisch und dann fing es auch einfach an mit Schlafproblemen und Regulationsschwierigkeiten und Stillproblemen und viel Speicheln. Und das sind ja jetzt alles so Sachen, wo jetzt kein Arzt erstmal irgendwas machen würde. Und das war, glaube ich, auch meine größte Sorge. Es war nicht eindeutig. Und das ist immer so ein komisches Zwischenspiel zwischen hat sie jetzt was oder nicht. Aber für uns war es eigentlich, also man sieht natürlich, bei den anderen läuft es anders. Auch wenn man gut befreundet ist und sich regelmäßig sieht. Wir haben eine Gruppe mit Mädels, die uns im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt haben. Und da hatten wir immer so den direkten Vergleich. Ja, und dann kommt es halt irgendwann so, wenn die alle krabbeln und meine liegt noch da und laufen. Und also alle Entwicklungsschritte, die einfach ziemlich mühselig waren. Ganz auffällig, wo für mich dann klar war, ich gehe zum Arzt, da stimmt was nicht, ist, als alle stabil sitzen konnten und wir wirklich den 5. Hochstuhl schon angeschafft haben und im Einkaufswagen sie auch immer so umgekippt ist. Aber zu Hause ist sie mehrmals einfach im Sitzen nach hinten wirklich umgefallen, konnte sich auch nicht abfangen. Und da wusste ich, da stimmt was nicht.
War das dann schon so, dass auch zum ersten Mal Ärzte dich ernst genommen haben? Oder war das immer noch so am Anfang, ja, dass dir gesagt wurde, nee, das warten Sie mal ab, das kommt schon noch oder so?
Also ich bin natürlich mit mehreren Themen zum Arzt immer ziemlich vorsichtig und im Nachhinein wäre ich gerne standhafter geblieben und habe mich schnell abwiegeln lassen und mich natürlich später total geärgert. Ich wüsste jetzt auch im Nachhinein nicht, ob das wirklich den Diagnosezeitraum verkürzt hätte, weil es war ja schon so schwierig mit den ganzen Auffälligkeiten, die dann noch danach kamen. Also am Ende ist es so, wie es ist. Aber wir hatten dann das Problem auch, dass sie nicht mehr getrunken hat an der Brust. Und ich glaube, das war so mit 6, 7 Monaten. Und sie hatte schon verdammt früh gezahnt. Also mit 8 Monaten hatte sie schon 8 Zähne. Konnte aber noch überhaupt nicht essen. Also der Übergang zum Essen war katastrophal. Und da bin ich zum Arzt und habe gesagt, sie trinkt keine andere Milch. Und also es gab nichts, ich habe alles gekauft. Und dann hatte sie Probleme mit dem Essen und mit dem Schlucken und mit dem Kauen. Und so durften wir dann schon relativ früh, also es war dann erst mit 18 Monaten tatsächlich, in die Logopädie. Für mich war es halt ziemlich lange, aber für andere ist es ziemlich früh, so ein kleines Kind in die Logopädie zu begleiten. Also ich habe selten so kleine Kinder in der Logopädie gesehen.
Was ist denn jetzt letztlich die Diagnose?
Das nennt sich KCNB1. K heißt Kalium und CN steht für Channel. Also die Kalium-Ionenkanäle in den Nervenzellen sind einfach defekt und kommen nicht mehr so schnell in den Ruhezustand. Also es betrifft das ganze zentrale Nervensystem. Und es ist wirklich sehr selten. Also es haben 250 Menschen weltweit circa und 25 sind wir mittlerweile hier im deutschsprachigen Raum, Deutsch, Schweiz, Österreich. Was damit einhergeht, sind hauptsächlich oft Epilepsien, weshalb die Kinder eher früher eine Diagnose bekommen als bei uns. Entwicklungsverzögerungen, egal ob kognitiv, motorisch, eingeschränkte verbale Sprache, Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle, ständige Überreizung, so können Meltdowns folgen und halt eben damit verbunden herausforderndes Verhalten. Wenn man sich nicht so gut mitteilen kann, seinen Körper nicht spürt, dann braucht es viel Koregulation.
Gibt es da so eine Situation, weil du das jetzt sagst, so mit Meltdowns und Co-Regulation, dann denke ich irgendwie so an Supermarkt oder eine Alltagssituation, wo sowas auftritt und alle denken, ah, die hat ihr Kind nicht im Griff oder solche Vorurteile kommen dann ja ganz schnell. Hast du sowas auch erlebt?
Ja, das haben wir natürlich auch. Also das schreiende Kind auf dem Boden, muss ich sagen, war am Anfang natürlich noch nicht so, weil ich glaube, die Gesellschaft weiß mittlerweile, dass so 2-3-Jährige das immer mal machen. Und wir konnten sie auch immer wegtragen, ja. Also wenn was war, haben wir sie einfach weggetragen um die nächste Ecke, wo die Ruhe ist. Da konnte man dem gut aus dem Weg gehen. Aber jetzt ist das nicht mehr möglich und wir liegen tatsächlich sehr oft vor irgendwelchen Eingängen beim Supermarkt oder so. Ja, und da fuhr letztens zum Beispiel ein Mann mit seinem Einkaufswagen wirklich 2 Zentimeter vor den Kopf meiner Tochter. Ich weiß nicht, was er wollte. Er wollte wahrscheinlich nonverbal signalisieren, dass er vorbei will. Aber ja, da mussten wir ihn dann aufklären und dann kommt halt meistens, ja, das kann ich ja nicht wissen. Und so ist das mit unsichtbaren Behinderungen.
Wie war das denn am Anfang für dich? Also es war ja auch ein langer Weg bis zur Diagnose. Was hat es in dir so ausgelöst? Also du hast so ein bisschen beschrieben, am Anfang wusstest du vielleicht selber nicht, aber dann wusstest du ja irgendwann, irgendwas ist anders. Sie macht so nicht diese Entwicklungsschritte wie andere Kinder. Und was für ein Gefühl war das für dich? Musstest du dich die ganze Zeit erklären? Hast du auch irgendwann mal Zweifel gehabt?
Ja, ich hatte auf jeden Fall viele Zweifel, weil man selber ja was wahrnimmt und das Umfeld irgendwie nicht. Beziehungsweise habe ich irgendwann verstanden, dass das, was sie sehen, also es ist ja nie unsichtbar, sondern man sieht ja was. Und wenn sie zum Beispiel sehr viel gespeichelt hat, dann haben sich Leute das ja ganz schnell erklärt mit ihrem Kind, was gerade zahnt. Und wir haben auch gezahnt, aber ich wusste auch, wann Zahnungspausen sind. Und so viel Speichel, klar, wenn sie dann Leute umarmt und so, ne, dann fällt es natürlich auf und ja, mich hat es dann immer so ein bisschen geärgert und gejuckt, weil für mich war es ja auffällig und dann wurde das damit so relativiert. Es wurde eine Erklärung ganz schnell gefunden und es wurde ja auch nicht gefragt, sondern ja, das wird sich gleich selber erklärt. Ja.
Und war das dann, ich sag jetzt mal vor allem von Außenstehenden oder auch so von Freunden, Bekannten, Familie?
Also es hat wirklich keiner so gesehen, glaube ich, wie wir. Es gab eine Freundin, die hat es von Anfang an auch erkannt. Mit der konnte ich dann darüber immer mal reden, weil sie direkt gesehen hat, ja, finde ich auch komisch. Und sie war auch sehr ehrlich. Also ich glaube, wenn es Leute sehen würden, gibt es, glaube ich, viele, die sich nicht trauen, was zu sagen. Ja. Und man weiß es ja auch einfach nicht. Es ist ja, ich konnte ja selber auch keine Antwort geben. Wenn irgendwie meine Tochter Fremde umarmt hat, was sie einfach gerne macht, dann wird sie natürlich herzlich in den Arm genommen und dann wird eine Frage gestellt. Wie heißt du denn? Oder wie alt bist du? Und da kam halt nie was. Und dann wusste ich nie, wie ich damit umgehen soll. Soll ich jetzt was sagen? Ist ja auch blöd fürs Kind. Das hört ja dann immer das Gleiche. Ja, sie kann nicht reden oder sowas. Und dann kam meistens, ach, mein Hans konnte auch lange nicht reden. Und was ist nicht lange reden? Und wie erinnern sich die Menschen daran, was lange war, ja? Und wenn man mit 2 irgendwie immer noch zu allem Hab sagt, dann ist es schon ein Unterschied als mein Bruder, der zum Beispiel generell einfach ein Mensch war, der total wenig geredet hat und damit zufrieden war. Aber wenn man meine Tochter sieht und merkt, dass sie reden will und nicht kann, das tut schon weh.
Ja, es ist irgendwie, glaube ich, so, dass Menschen automatisch immer versuchen, was in irgendeine Schublade zu tun oder das so, ne, was ich kenne, das irgendwie zu erklären oder zu sagen, ach, das ist ja so und so, damit man sich vielleicht nicht damit auseinandersetzen muss, dass was anders ist. Oder war das auch so dein Gefühl?
Ja, oder man kann es ihnen auch nicht verübeln. Sie sind ja nicht so viele Stunden zusammen wie ich und die jede einzelne, also Kleinigkeit erkennt. Und ich habe ja auch wahnsinnig viel aufgeschrieben, weil ich am Anfang dachte, ich muss da irgendeine Struktur reinkriegen und ich muss das notieren. Man vergisst ja dann auch Sachen und beim Arzt hat man ja schon längst wieder dann alles vergessen. Und ich habe so eine riesen Aufstellung gemacht, da steht alles drin und eine Logopädin meinte mal, sowas habe ich noch nie gesehen, sowas Genaues. Also ich habe wirklich dann notiert, welche Wörter sagt sie wie, wie viele kann sie momentan, welche gehen schon wieder verloren. Ne? Dann hat sie ja Wörter auch ganz oft jedes Mal unterschiedlich ausgesprochen, ja.
War das denn so, dass du durch deine, ich sag mal, akribische Liste und so denn von Fachpersonen ernst genommen wurdest? Oder, ne, also ich sag jetzt mal Kinderarzt, Kinderärztin, die Logopädin, haben die denn dann gleich gesagt, ja stimmt, da haben sie aber recht, da scheint irgendwas anders zu sein?
Ich glaube, am ehesten verstehen einen Therapeuten, einfach weil sie auch direkt mit dem Kind viel zusammenarbeiten. Und ein Arzt hat einfach wenig Chancen. Wir haben aber auch hier Ärztemangel und haben keinen direkten Kinderarzt, was es auch nicht so einfach macht, dann ins SPZ überwiesen zu werden, weil das nur von einem Kinder- und Jugendarzt gemacht werden darf. Also man ist halt auf die Ärzte angewiesen, weil die einen ja überweisen. Und bis man erstmal zu einem Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten kommt, kann es ja manchmal dauern. Aber ich habe es eher so empfunden, dass ich eher wahrgenommen werde als zu vorsichtig oder das typische Wort ist ja Helikoptermutter. Aber man entwickelt einfach so einen scharfen Sinn dafür, wenn man merkt, da stimmt was nicht. Und ich weiß noch, bei der Physio waren wir irgendwie 4-mal. Sie konnte nicht in die Hocke gehen. Kinder lernen ja erst in die Hocke und dann aufzustehen und konnte nicht in die Hocke gehen. Also konnte sie sich auch nur irgendwo hochziehen sozusagen. Und dann stand die 4-mal oder so auf so einer Galileo-Rüttelplatte. Und es hat tatsächlich irgendwas in ihr ausgelöst, dass das Signal gegeben hat, sie hat's gelernt. Also Treppen gingen dann besser und in die Hocke. Und dann hat die Therapeutin das direkt abgebrochen und hat gesagt, ich glaube, das war's, wir geben ihr jetzt Zeit. Bis ich dann irgendwie 1-2 Jahre später kam und die war dann schon erschrocken, dass ich dann doch, also dass da doch was dahinter steckt. Also ich wurde tatsächlich lange, glaube ich, nicht gesehen.
Ja, oder dass du dann so ein bisschen abgetan, ne? Klingt das, also klar, von denen, die sich nicht auskennen. Und die, die sich auskennen, haben dann gesagt, okay, jetzt geheilt werde ich so ungefähr, ne? Also als würde das dann wieder weggehen.
Ja, oder ich weiß auch nicht, wie viele Kinder erst was haben, was man aufholen kann. Oder wie oft haben Logopäden überhaupt wirklich seltene Gendefekte da? Oder tun die hauptsächlich Kinder betreuen, die die Zunge irgendwie nicht richtig zu den Buchstaben bilden können, aber sonst gut entwickelt sind? Da hatte ich überhaupt kein Gespür für. Ich hatte ja wirklich nur den Blick auf meiner Tochter.
War das dann für dich so, ich sag mal, ich stelle es mir sehr schwierig vor, das kann ja total einsam machen, wenn ein das Umfeld nicht versteht, Fachpersonen vielleicht auch nicht so die Erfahrung haben, was hast du dann gemacht? Ich sag mal, man kann ja entweder verzweifeln oder man kann sagen, so, dann mache ich halt selber was.
Das stimmt,
ich glaub, du bist eher der zweite Typ oder was hast du dann gemacht?
Ja, also wenn ich ein Problem sehe, dann winde ich mich da mit allen Kräften raus. Also ich suche immer Lösungen und irgendwie habe ich so eine intrinsische Motivation dabei, dass es irgendwie auch eine Lösung für mehrere Menschen gleich geben soll. Also ich versuche das dann auch zu teilen oder Vorlagen, die ich erstelle, in die Gruppe zu schicken, dass andere davon auch profitieren. Letztendlich war meine neueste Taktik, einen eigenen Arztbrief zu verfassen, weil das SPZ schreibt was, der Therapeut schreibt was. Aber von uns Eltern gibt's irgendwie nichts und das ist ja auch eine total wichtige Info. Weil wir einfach jeden Tag mit diesem Kind zusammenleben und seltene Erkrankungen müssen ja von irgendwem wahrgenommen werden und Ärzte können das ja im Alltag nicht. Also das, was wir empirisch erfahren jeden Tag, ist ja eigentlich so viel wert, weil das gibt's ja noch gar nicht, das Wissen. Und ich habe dann so einen Arztbrief geschrieben, wo ich einfach Verhaltensweisen aufzähle. Wir werden oft missverstanden beim sekundären Autismus, weil sie dann angeschaut wird und gesagt wird, die hat keinen Autismus. Aber dass da die Hauptdiagnose KCNB1 steht, das interessiert dann keinen. Und da der auch erst noch so neu ist, also erst seit 2016, glaube ich, rauskristallisiert wurde, dass der halt eine Störung verursachen kann, ja, weiß ich nicht, wie gut die sich dann mit den Nervenzellen auseinandersetzen, ob die das wirklich so gemacht haben wie ich. Ich bin dabei, jetzt Lehrvideos zu schneiden, damit auch die Eltern und Bekannte und Verwandte, ich kriege halt mit, die haben alle Schwierigkeiten, das einzuordnen, weil man ja wirklich nur das Verhalten sieht, aber man versteht ja nicht, was da im Körper vor sich geht.
Ja, also ja. Bevor du uns das vielleicht nochmal so genauer erklärst, was denn da im Körper vor sich geht, würde ich gerne nochmal ein bisschen zurückschauen, nämlich bis die Diagnose kam. Wir haben jetzt ja ein bisschen gesprochen, wie schwierig es war und klar, es kennt keiner, dann kann es natürlich auch niemand erkennen. Aber was waren denn so eure Schritte bis zur Diagnose oder wie wurde es dann letztlich überhaupt erkannt?
Ja, wir hatten das Glück im Unglück, dass meine Tochter an einer Mandel- und Polypen-OP teilnehmen musste und keinen HNO sie operieren wollte, weil ich dann gesagt habe, da stimmt was nicht. Und da will dann keiner eine Hand rühren. Und letztendlich wurden wir dann in der Uniklinik behandelt, weil HNOs machen ja immer so kleine ambulante OPs. Das wollte dann keiner eingehen, das Risiko. Und damit haben wir es geschafft, schneller einen Termin im SPZ zu kriegen, weil der Arzt dann Druck gemacht hat, hier kann das Kind nicht operiert werden, weil wir nicht wissen, was es hat. Es wurde dann trotzdem operiert, aber es hat uns einen schnelleren Termin beschert und dann war es trotzdem noch ein langer Weg, weil dann kommen erstmal Entwicklungstests, dann sind die Termine ja auch irgendwie im Januar und der nächste im Juli und wir haben ja auch einen Haufen zu tun. Und dann nach fast 5 Jahren, also sie war dann fast 5 Jahre, im SPZ waren wir, glaube ich, knapp 3. Bei dem dritten Gentest, also dem Trio-Exom-Test, wo auch den Eltern Blut abgenommen wird, auf den ich bestanden habe letztendlich, kam dann diese seltene Diagnose raus, weil die diese 3 genetischen Bilder ja übereinander legen und dann suchen, wo ist der Unterschied und nicht nach einzelnen Genen suchen. Ja.
Das heißt, du musstest wirklich darauf bestehen, dass dieser dritte Test auch noch gemacht wird, weil er standardmäßig nicht gemacht wird?
Ich weiß nicht, wie das sonst funktioniert. Ich weiß, dass die am Anfang natürlich diesen normalen Chromosomentest machen und dann einzelne Gene testen. Aber ich habe dann gesagt, ich würde gern ein zweites Kind wollen und vorher können wir das nicht machen. Und mit diesem Argument haben sie es dann gemacht, aber vorher halt nicht.
Was war das dann für dich für ein Gefühl, als du das erste Mal quasi so einen Namen hattest oder das erste Mal wusstest, ja, ich hatte recht die ganze Zeit. Es ist was da, was genetisch ist.
Ja, ich weiß noch, in der Nacht habe ich kaum schlafen können. Ich weiß nicht, wann ich da aufgewacht bin und habe mich dauernd gefragt, ob ich denn hoffen darf, dass meine Tochter was hat, weil es ja eigentlich was nicht Gutes ist und es auf jeden Fall lebensverändernd ist. Und dann habe ich mich darauf vorbereitet, dass, falls wir keine Diagnose erhalten, was die nächsten Schritte sein sollen. Und deswegen war für mich, als sie dieses Blatt umgedreht hat und gesagt hat, wir haben was gefunden, habe ich natürlich direkt angefangen zu weinen vor Freude, weil die ganze Last abfällt. Die ganzen Jahre, die man googelt, die einzelnen Gendefekte, die es so auf Wikipedia gibt, bin ich durchgegangen, um irgendwie meine Tochter wiederzuerkennen, bis ich irgendwie nach dem 100. festgestellt habe, dass sich das alles irgendwann ähnelt und ich da irgendwie auf verlorenem Posten bin, das selber zu finden. Und ich war tatsächlich auch mega begeistert von der Genetik. Also, dass die sowas heute schafft. Das hat mich beeindruckt und wir waren danach ja auch bei der Genetikerin und wir haben viele Fragen gestellt, also ich. Und die war dann auch beeindruckt von mir, weil sie gemerkt hat, dass viele Eltern gar nicht so genau nachfragen. Und anscheinend habe ich Genetik relativ gut verstanden, weshalb ich anscheinend jetzt auch die in der Gruppe bin, die sich da mehr einliest und Lehrvideos schaut von eigentlich Studenten, die sich über Kalium-Ionen-Kanäle informieren müssen.
Ich glaube, dass tatsächlich auch nicht jeder sich da vielleicht so einarbeiten kann oder das versteht, aber wenn du es jetzt so gut verstehst, magst du das nochmal so ein bisschen erklären? Ich sag jetzt mal für Laien, was genau passiert denn bei deiner Tochter oder bei Menschen mit diesem Gendefekt und was verändert das?
Genau, also wie vorhin gesagt, betrifft es ja das ganze zentrale Nervensystem, also quasi das Gehirn und das Rückenmark herunter, also quasi so die Stammzentrale. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Nervenzellen, aber die, die dort vor allem sitzen, die tauschen ja Signale aus. Und das ist nichts anderes als Ionen, die in eine Zelle reinströmen und wieder raus, indem halt Plus und Minus sich tauscht und dann halt eine hohe Spannung oder eine niedrige Spannung drin ist. Und diese Kanäle, es gibt ja Natrium und Kalium, es gibt verschiedene. Durch den Kalium-Ionen-Kanal fließen halt nur Kalium-Ionen. Aber wenn diese Klappe nicht aufgeht, weil sie einfach defekt ist, es gibt verschiedene Teile an dem Kanal, die defekt sein können. Der Tunnel selbst kann verbogen sein und so weiter. Dann können die nicht rausfließen. Und was dann passiert ist, der Reiz bleibt länger da. Also die Zelle geht nicht in Ruhe. So. Und das ist jetzt nur eine Zelle. Wenn das jetzt mit dem ganzen Körper passiert, kann der sich nicht richtig entwickeln. Und dann versteht man viel besser, warum dieses Kind nicht zur Ruhe kommt und so einen innerlichen Kampf hat oder es komplett explodiert und Epilepsie entsteht. Ja.
Ich habe mir das jetzt irgendwie so ein bisschen vorgestellt, weil du so, ne, mit Spannung gesagt hast, wie vielleicht so ein Rechenzentrum oder so ein Computer, der mit ganz vielen Sachen verbunden ist. Und wenn dann die Kabel defekt sind und sich irgendwas anstaut, ne, es kann irgendwie nicht fließen oder es läuft dadurch genau. Die ganze Zeit unter Hochlast. Normal würde der runterfahren, so wie ein Computer, wenn man ihn ausschaltet, aber quasi der Ausschalter ist kaputt und die ganze Zeit läuft es komplett auf Hochlast durch und irgendwann, ja, ist es ja super anstrengend. Ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber so habe ich es mir jetzt ein bisschen vorgestellt.
Ja, am Ende, ne, ist es einfach zu lange in der Spannung zu sein und was man dann sieht, ist das Verhalten und gerade Psychologen oder Psychiater, die da Medikamente geben sollen, bewerten natürlich das Verhalten, weil sie das so gelernt haben. Was sie aber nicht gelernt haben, ist den Gendefekt zu verstehen. Und ich habe irgendwann verstanden, weil ich natürlich eine gute Mutter sein wollte und dachte, wenn sie so viel schreit und ich sie nicht beruhigen kann, dann mache ich was nicht richtig und ich muss besser werden. Ich muss mit mehr Metacom-Symbolen arbeiten. Ich muss sie visuell unterstützen. Ich muss mehr Gebärdensprache lernen. Also ich habe den Fehler immer bei mir gesucht, weil warum sollte das Kind das sein? Bis ich irgendwann verstanden habe, egal wie viel Mühe ich mir gebe und egal wie perfekt ich bin, der Gendefekt wird niemals verschwinden. Also ihre Zellen werden immer in Überspannung sein. Und das nimmt am Ende natürlich Druck raus, auch wenn es natürlich auch irgendwie traurig ist.
Oder vielleicht kann es dann sogar zu viel sein, ne? Wenn man dann noch mehr Reize gibt, dass es dann irgendwie schon zu spät ist oder bei einem Meltdown oder Epilepsie, da kann man ja gar nicht mehr das Kind erreichen, da kann man ja eigentlich nur abwarten.
Richtig, da ist wirklich nur noch abwarten und aushalten. Klar, man kann sich Taktiken entwickeln, wie kann es erst gar nicht so weit kommen. Bei uns ist zum Beispiel Schlaf ein großes Thema. Also wir versuchen am Wochenende den Schlaf komplett wieder reinzuholen, weil wir festgestellt haben, wir tracken ihren Schlaf. Wie beim Baby noch früher, also das haben wir einfach weitergeführt und jetzt ist sie fast 9 und merken immer, wenn wir an die Grenze von 9 Stunden Schlaf kommen, dann sind Meltdowns vorprogrammiert und dann wissen wir auch, wir gehen jetzt nicht auf eine Veranstaltung, auf irgendein Faschingsfest oder wir wissen, wir tun ihr, ist ja immer blöd, dem Kind das auch zu verwehren, sie soll ja auch Sachen erleben, also man muss jeden Tag abwägen, ist es das wert oder will man dem Kind diese schöne Erfahrung machen und muss hinterher aber auch schauen, wie man das wieder hinbekommt.
Also sich bewusst sein, dass dann eben Konsequenzen folgen können und man dann auch da durch muss, sag ich mal so.
Ja.
Und hast du dann, nachdem ihr quasi diese Diagnose hatte, dann hast du ja wahrscheinlich auch nochmal recherchiert, du wusstest ja jetzt endlich, was du eingeben kannst, hast du dich dann mit anderen Menschen vernetzt oder wie ging das weiter?
Ja, genau. Also wir bekamen die Diagnose mit den Worten, ihr Kind ist die einzige in Deutschland und die 74. auf der Welt und es gibt keine deutschsprachige Website. Und ich bin direkt auf Instagram und habe die französische Gruppe gefunden, die mich dann ganz lieb an tatsächlich einen deutschen Kontakt weitergeleitet haben. Und es gab schon 9 Familien, glaube ich, in Deutschland. Da war ich natürlich sehr happy, weil ich immer dachte, also wenn meine Tochter was hat, dann hat sie was extrem Seltenes und ich hoffe einfach nicht, dass ich allein bin. Und die haben mich total herzlich aufgenommen und innerhalb 2 Monaten habe ich die erste deutschsprachige Website www.kcnb1.de gebaut mit ganz vielen Steckbriefen der Kinder, weil ich nicht wollte, dass es jemals nochmal einen Menschen gibt wie uns, die so lange suchen müssen und mir erhoffe, dass sie es vielleicht in den Steckbriefen eher lesen können als auf Wikipedia. Und jetzt ist es aber so, alle kriegen eine Diagnose, es kommen ziemlich viele neue hinzu. Ich bin der erste Ansprechpartner, weil ich ja die Website habe und sie finden die Website und es ist auch sehr interessant, wie jeder damit umgeht, weil manche brauchen einfach wirklich Monate, bis sie sich melden, aber ihnen hilft halt einfach die Website. Die können sich genau einteilen, wie viel wollen sie lesen, machen wieder Pause. In so einem Chat, ne, dann kommt ja ganz viel Eindrücke, das ist für manche zu viel und ich bin froh, genau, dass es die gibt.
Aber das ist, glaube ich, genau das Wertvolle daran, dass man weiß, man ist nicht alleine, dass man durch die Steckbriefe ja wahrscheinlich auch so ein diverses Bild bekommt, wie unterschiedlich die Krankheit vielleicht auch aussehen kann. Und was du gesagt hast mit diesen Erklärungen, dass man sagt, egal, ich sag jetzt mal so ein bisschen lapidar, egal wie viel du jetzt mit irgendwelchen Symbolen oder Sprache versuchst zu unterstützen, es kann einfach zu viel sein, ne? Diese Erklärung, wie das Gehirn funktioniert, dass das nicht weggeht. Allein das zu wissen, das macht ja wahrscheinlich schon einen großen Unterschied, weil man dann nicht die Schuld bei sich selber so stark sucht, ne?
Ja.
Du hast diese Webseite gemacht und bist ja, glaube ich, schon so eine Macherin. So klingt das für mich, dass du, ne, so eine ganze Webseite mal eben aufbaust mit Steckbriefe, Arztbriefe selber.
Du musst mich da auch reinfummeln.
Gibt es dann noch andere Sachen, wo du gesagt hast, so zum Thema unsichtbare Erkrankung, kann ich da irgendwas machen, damit halt nicht immer diese Fragen kommen oder damit du dich irgendwie ja auch im Alltag, ich sag mal, besser bewegen kannst?
Also, wenn wir unterwegs sind und irgendeiner Schlange stehen, ist es ja oft so, dass das Verhalten nicht einsortiert werden kann und uns hilft es allgemein, wenn man es irgendwie visuell darstellt. Und es gibt ja diese Lanyards normalerweise von Sunflower. Die sind hier leider noch zu unbekannt. Deswegen haben die uns hier nicht viel gebracht. Ich hoffe natürlich, dass es hier bekannter wird. Und solange das noch nicht ist, haben wir auch erstmal eigene Lanyards für KCNB1 hergestellt. Die sind aber trotzdem noch so unscheinbar. Sie sind halt schmal, man kann nicht so viel draufschreiben. Und deswegen habe ich so eine Warnweste, die man so kennt, die Kinder eigentlich sich so einen Kragen überwerfen. Bisschen umgestaltet. Ich nähe auch ganz viel für meine Tochter und habe dann ein Symbol entworfen, wo unsichtbare Behinderung draufsteht. Und es gibt auch einen, den man sich überwerfen kann als Begleitperson. Da fällt man deutlich auf und es kommt gar nicht mehr dazu, dass einer das versuchen muss einzuordnen. Er sieht es halt direkt und manche können sogar Hilfe anbieten, wenn irgendwas ist. Ich finde das Verhalten ja mittlerweile so auffällig, wenn man feinfühlig ist, erkennt man das auch so. Aber wir können halt nicht davon ausgehen. Und um mir so Kommentare zu ersparen, hat es uns einfach unser Leben leichter gemacht.
Das heißt, wie fühlt sich das für dich jetzt an, wenn du einkaufen gehst oder so?
Normalerweise hat man so seine Sensoren so um sich rum und man merkt direkt, okay, das Kind macht was, das weiß ich jetzt schon, das sieht komisch aus. Und dann denkt man für andere mit. Also ich fühle dann für andere mit und das ist halt super anstrengend. Ich brauche meine Ressourcen unbedingt, vor allem dann, wenn ich mich um mein Kind kümmern muss und dann will ich mich nicht noch mit anderen Menschen irgendwie auseinandersetzen zu müssen. Und dann ist einfach dieser Sensor, der so nach außen geht, der darf mal Pause machen.
Es ist bestimmt auch was, was vielen anderen Menschen hilft. Es gibt ja nicht nur eure unsichtbare Erkrankung, sondern ganz viele, die vielleicht auch sagen, ja Mensch, sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Jetzt hast du gesagt, du nähst auch ganz viel für deine Tochter. Magst du das nochmal erklären? Also braucht sie dann einfach spezielle Sachen oder was nähst du so für sie?
Ich habe anfangs sehr viel genäht, weil wir einfach Stoffwindeln hatten und der große Windelpo einfach besser in Hosen passt, die man passend näht. Dadurch war meine Tochter aber, glaube ich, auch relativ verwöhnt. Wir haben jetzt festgestellt, die haben ja keine Zettel und hier müssen natürlich jetzt alle Zettel raus. Das kennen bestimmt viele, weil die dann jucken irgendwo. Mittlerweile ist es mir ehrlich gesagt zu viel Stoff. Deswegen habe ich mich dann tatsächlich jetzt auf solche Hilfsmittel beschränkt, ne, die irgendwie weniger Stoff brauchen. Ich habe aber noch so ein Lätzchen zum Beispiel entworfen, weil es gab keins mehr für ihre Größe. Es gibt ja in der Drogerie so kleine, ne, mit langen Armen, aber ich brauchte eins mit kurzen Armen, weil sie dann auch mit dem Mund immer so an die Schulter geht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Dann hilft mir kein Lätzchen, was irgendwie nur so vor der Brust liegt. Also habe dann noch Knöpfe an der Achsel gemacht, so kann man das super gut, man kann da ganz leicht reinflutschen und auch Kinder mit Spastiken zum Beispiel, habe ich mir sagen lassen, können da super rein, weil die sonst auch immer Schwierigkeiten haben, in Ärmel reinzukommen. Genau, und habe es halt zum Wenden gemacht. Einmal für zum Matschen mit einer wasserdichten Schicht und einmal mit Frottee beim Essen. Und wir lieben die. Die sind einfach jeden Tag im Einsatz.
Ja, wow, das klingt wirklich so, dass du eben auch viel machst, was vielleicht anderen helfen kann, wo die sagen, sowas habe ich mir auch schon immer gewünscht. Und auch so ein bisschen, dass ihr jetzt euren Weg gefunden habt. Gibt es was, wenn du jetzt nochmal so zurückblickst? Der Weg zur Diagnose war ja relativ lang, was natürlich daran liegt, dass das so selten ist und das kaum jemand kennt. Aber gibt es was, was du dir irgendwie gewünscht hättest, das früher zu wissen oder was vielleicht auch für die Diagnose geholfen hätte?
Ja, das trifft natürlich jetzt vielleicht nicht auf andere zu, aber ich war einfach ein Typ, der sich gewünscht hätte, dass Ärzte mir klarere Antworten geben. Normalerweise hört man ja, dass Ärzte sagen, die wird niemals laufen oder also solche Katastrophensätze. Und wir haben gar nichts gehört. Und für jemanden, der so lange zweifelt wie ich, dem hätte das halt gut getan, dass da jemand sagt, ja, irgendwie, es ist auffällig, aber wir können es nicht zuordnen. Also einfach so was Ehrliches. Und mir kam es so vor, als ob man Angst hat, was zu sagen. Vielleicht, wenn man so oft hört, Ärzte können nicht richtig das vermitteln oder so. Also ich hatte das Gefühl, da ist mehr Sorge, was Falsches zu sagen. Und ich hätte mir da irgendwie so brutale Ehrlichkeit eher gewünscht, weil es mir gut getan hätte. Aber das ist ja nur für mich, ne? Das kann natürlich für jeden anders sein. Ja, vielleicht sollten Ärzte fragen, ne? Was würde ihnen gut tun, ne? Manche können damit nicht so umgehen, wenn man es so radikal sagt.
Ja, ich glaube auch, da sind Menschen unterschiedlich und ich könnte mir auch vorstellen, dass Ärztinnen und Ärzte vielleicht vorsichtig sind, weil wenn sie dann was Falsches sagen, ne, oder es gibt dann ja auch welche, die dann gleich verklagen oder ne, in diese Richtung,
ja,
sind, glaube ich, allgemein Menschen vorsichtiger geworden, was sie sagen, aber vielleicht auch sagen, ich weiß es auch nicht genau, das und das ist auffällig auch für mich, aber ich weiß noch nicht, was es bedeutet oder irgendwie so.
Ja.
Das heißt, die haben eher so um heißen Brei rumgeredet für dich.
Ja.
Ja, wenn ich das so höre, also du hast es jetzt ja immer nur so kurz angerissen, aber das war jetzt, ich weiß nicht, deine Tochter ist jetzt 8. Also ein richtig langer Weg, den ihr auch gemacht habt und bis jetzt diese Diagnose feststand und dann vielleicht diese Erleichterung. Aber ich sag mal, gab es jemals für dich auch Phasen, wo du gedacht hast, es ist anstrengend, die ganze Zeit zu kämpfen, immer wieder das zu erklären oder wo du vielleicht auch schon mal kurz davor warst, aufzugeben, jetzt vielleicht bevor ihr die Diagnose hattet?
Ja, also es ist natürlich anstrengend, vor allem wenn man sich dann so viel auferlegt wie ich mir, weil ich versuche dann immer an so vielen Schrauben zu drehen. Und der Preis war einfach, dass es mich natürlich unfassbar viel Ressourcen gekostet hat und ich jetzt gelernt habe, auf mich zu schauen. Also wir haben unfassbar viele Therapien gemacht am Anfang. Ich bereue es nicht, weil es hat mich am Ende dahin geführt, wo ich bin und wir haben ganz tolle Menschen kennengelernt. Aber es hat jetzt dazu geführt, gut, meine Tochter hat jetzt auch lange genug Therapien gehabt. Wir haben das jetzt alles aufs Minimum runtergefahren und jetzt gehe ich in Therapie. Und jetzt kümmere ich mich um mich. Genau.
Sehr gut, kann ich da nur sagen, denn wir hatten schon öfter das Thema, wie wichtig das ist. Ich sag mal, wenn du nicht mehr kannst, dann bringt es auch niemandem was, auch deiner Tochter nicht. Und sich das überhaupt mal zu gönnen, ist natürlich vielleicht auch überhaupt die Zeit zu haben. Sie geht jetzt aber in die Schule wahrscheinlich. Es ist ja auch manchmal schwierig, überhaupt zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit für Therapie oder anzuerkennen, dass es nötig ist.
Ja, man muss sich das auf jeden Fall freischaufeln. Also ich glaube, man hat nie Zeit dafür. Aber da muss man sich genauso für einsetzen, wie man sich fürs eigene Kind eingesetzt hat. Und ich glaube, das verlernen gerade so Eltern wie wir mit Kindern mit seltenen Erkrankungen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass es immer, vielleicht sollte man sich abwechseln, wenn man so eine Gruppe hat, aber dass es immer so eine Art Pioniereltern gibt, die sich für Sachen einsetzen, weil dieser Weg ja noch nie gegangen ist. Da sind noch keine Fußspuren zu sehen und man muss sich das natürlich freikämpfen und dann können auch Leute hinterherlaufen, den Weg, den man so ein bisschen freigetrampelt hat. Aber man kommt halt sonst nicht voran. Also wir haben uns in der KCNB1-Gruppe zum Beispiel zusammen dafür eingesetzt, mit der Uni Heidelberg ein Register entstehen zu lassen, wo jetzt erstmal Daten überhaupt von uns eingegeben werden über unsere Kinder, damit vielleicht auch mal eine Studie gemacht werden kann. Also wir stehen ja so weit am Anfang. Da ist ja alles, was man so anstrebt, ja schon ein kleiner Erfolg, ja? Und wir wissen nie, wo das mal hinführen wird.
Ja, also was du so alles gemacht hast, du hast jetzt immer diese Gruppe erwähnt, Website-Aufbau. Das ist ja schon unglaublich viel und deswegen brauchst du auch eine Pause und es ist gut, dass du dir die nimmst. Aber würdest du sagen, dass es sich trotzdem gelohnt hat oder hast du noch so ein Beispiel, warum sich das Kämpfen und diese Fußstapfen als Erste setzen, dieses Pioniersein lohnt?
Ja, wir haben zum Beispiel lange gekämpft um einen Reha-Auto-Kindersitz, weil meine Tochter ja mittlerweile sitzen und laufen kann, aber diese Sitze offiziell mit Indikator versehen sind, nur für Kinder, die quasi ja nicht selbstständig sitzen können. Wir haben ihn am Ende nicht bekommen, also wir haben ihn dann selber privat gekauft. Aber ich habe mich gefragt, wo stehen die Informationen, auf welcher Grundlage entscheidet der medizinische Dienst? Und das ist ja das, was beim GKV-Spitzenverband in dem Hilfsmittelverzeichnis steht. Und mein Ziel war es, den Indikator zu ändern, also dass da auch steht, auch für Kinder mit Autismus, Reizverarbeitung, Störungen und so. Das habe ich am Ende nicht erreicht, aber es gibt alle paar Jahre wird so eine Fortschreibung der Produktgruppen gemacht und tatsächlich stand zu dem Zeitpunkt in einem halben Jahr oder so diese Fortschreibung an. Und dann kann man sich zum Beispiel an die Bundesgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen und ihren Angehörigen e.V., also kurz ist es BAG, wenden. Also ich habe viele angeschrieben, aber die haben es am Ende geschafft. Die werden nämlich auch angeschrieben, ob sie was dazu sagen wollen, ob es da Rückmeldung gibt, ob man da was ändern, anpassen muss. Und ich habe meine Geschichte mit eingebracht, wie schwierig das war, weil bei uns der medizinische Dienst immer wieder abgelehnt hat. Sie haben halt selber gegoogelt und haben 50.000 Sitze gefunden, die ja für das Kind, für unsere Tochter gehen würden. Was sie aber nicht beachtet haben, ist, dass dieser sitzeigene Gurt irgendwann ab einer bestimmten Körpergröße oder Gewicht abgebaut werden muss und man dann den Gurt aus dem Auto benutzen muss und dann ist es kein 5-Punkt-Gurt mehr. Ich habe das zwar auch immer erklärt, weiß nicht, ob die sich jetzt doof gestellt haben oder die Lücke einfach ausgenutzt haben, aber ich habe jetzt erreicht, dass da steht, ebenfalls sind die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung zu berücksichtigen, besonders im Hinblick auf Alter und Gewicht des zu versorgenden Kindes. Und das ist ein großer Erfolg, weil jetzt müssen sie genau gucken, was kann der Sitz und wann laut Straßenverkehrsordnung geht nämlich der Sitz eben bei dem Gewicht nicht mehr. Keine Ahnung, ich werde niemals erfahren, ob es irgendwelchen anderen Eltern helfen wird, aber die, die den Podcast jetzt zum Beispiel hören und ein ähnliches Problem haben, wissen jetzt, dass sie genau auf diesen Satz sich zurückberufen können. Und vielleicht habt ihr damit Glück und ihr schafft's.
Du hast, glaube ich, auf jeden Fall eine Menge aufgebaut, eine Menge schon erreicht und diese Spuren gemacht. Wenn man auf die Website geht, die wir dann ja auch verlinken, dann kann man bestimmt ganz viel finden. Vielleicht auch eben noch Hilfsmittel und diese Lehrvideos, was du gesagt hast. Ich glaube, das kann schon ganz, ganz vielen helfen. Gibt es irgendwie noch einen Tipp, den du hast an andere Eltern, die vielleicht noch keine Diagnose haben oder auch zum Thema unsichtbare Behinderung, irgendwas, was du denen gerne mitgeben möchtest?
Ich würde es jedem empfehlen, immer alles aufzuschreiben. Einfach weil man auch selber dann immer so zurückgucken kann, was man schon oder was das Kind einfach schon erreicht hat, weil man das ja auch gerne vergisst. Aber es hilft einfach bei Ärzten. Also ich würde das immer empfehlen und irgendwie hartnäckiger zu sein. Ich weiß nicht, ob es ein Tipp ist, den ich geben möchte, weil es ja auch einen Grund hat, warum man vorsichtig ist und dann wieder denkt, okay, vielleicht habe ich ja auch Unrecht. Ich glaube aber, was ich anders gemacht hätte, wäre, ich hätte ihm gesagt, okay, Arzt, ich weiß, ich habe fachlich keine Ahnung, deswegen gehe ich zu Ihnen, aber ich kann Ihnen nur von Mutterseite sagen, ich finde es äußerst auffällig und um mein Gefühl zu beruhigen und es ist wirklich stark, würde ich Sie bitten, es trotzdem zu machen, irgendeine Untersuchung, irgendwas, wo Sie glauben, dass uns das helfen könnte. Also, dass man ganz ehrlich mit dem Arzt spricht, ich habe es mich nicht getraut, also vielleicht traut ihr euch das, genau.
Ja, das ist dann nochmal ein schöner Tipp und ich glaube, es ist auch schwierig, wenn es das erste Kind ist, dann hat man ja auch noch nicht so viel Erfahrung, wie du gesagt hast, man vergleicht vielleicht automatisch sich mit anderen, aber kann es ja nicht so einschätzen, wie vielleicht jetzt ein Kinderarzt, Kinderärztin, die jetzt schon tausende Kinder gesehen hat, was da für eine Bandbreite gibt. Aber ja. Ich glaube, so diese ganze Aufklärung, die du machst, die andere Eltern machen, zum Thema seltene Erkrankung, seltene Gendefekte. Es ist ja vielleicht auch nochmal ein Appell dieser Folge, dass sich auch viel getan hat in der Genetik, dass man einfach mehr machen kann und da vielleicht auch nochmal auf eine Untersuchung mehr bestehen muss, weil es dann doch helfen kann, einfach zu wissen und zu verstehen, was ist denn los und was bringt denn meinem Kind dann was. Da haben wir ja auch mal eine Folge gemacht, wo genauer erklärt wird, was alles in der Genetik heutzutage möglich ist. Jetzt sind wir schon wieder ziemlich am Ende vom Podcast angelangt und da haben wir immer unsere drei Abschlussfragen, unsere persönliche Fragen. Versuch bitte, sie ruhig kurz zu beantworten.
Ja.
Das erste ist, was bringt dich total auf die Palme?
Wenn meine Familienmitglieder mehrmals hintereinander niesen.
Okay, das ist was ganz Spezielles, alles klar. Also stört dich dieses Geräusch dann, oder?
Es nervt mich eigentlich nur, wahrscheinlich, weil ich immer gestresst bin und wenn dann jemand noch 50 Mal niest, bringt mich einfach auf die Palme.
Kommt einfach noch oben drauf auf alles, was du eh schon so durchmachst.
Richtig.
Was hilft dir denn, wenn es besonders stressig ist im Alltag, zu entspannen?
Meistens alleine duschen, warm und lange.
Oh ja, das stelle ich mir jetzt gerade im kalten Winter auch sehr schön vor. So ein bisschen Selbstfürsorge, sag ich mal.
Ja.
Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
Ja, mein Herzenswunsch ist eigentlich, dass ich in erster Linie jetzt für mich sorge, damit ich letztendlich mehr Energie habe, auch langfristig für meine Familie zu funktionieren, weil ich glaube, mit dem Tempo, das ich vorgelegt hatte, wäre das nicht gut ausgegangen. Und ich bin froh, dass ich da jetzt auf dem richtigen Weg bin.
Das ist schön, dass du das nochmal so sagst, weil ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, das an andere da draußen rauszugeben. Schaut doch auf euch selber und erkennt, dass vielleicht, ja, wenn es zu viel wird, dass ihr ruhig Hilfe annehmen dürft, dass ihr auch eine Pause euch gönnen dürft und ja, letztlich auch irgendwie Zeit braucht, um mal Kräfte wieder aufzutanken. Das ist ja auch das, was wir ganz oft sagen. Aber ich habe immer
das
Gefühl.
Man hört es so oft, ja. Aber man versteht es erst, wenn man mal überlastet war, glaube ich. Ja.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das nochmal speziell so ein Thema von Frauen ist, dass man denkt, nee, muss ja, alle anderen machen ja auch und so ganz viele Ausreden für sich selber hat, warum man das jetzt schaffen muss. Ja, aber auf jeden Fall sage ich dir vielen Dank für deine ganze Arbeit, die du leistest mit der Aufklärung der Website, aber auch diese ehrlichen Worte, worauf es ankommt und was wichtig ist. Ich glaube, das kann ganz vielen Eltern helfen. Und deswegen vielen Dank nochmal, dass du hier bei uns im Podcast so offen darüber gesprochen hast.
Danke, dass ich hier sprechen durfte. Danke.
Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Mach's gut.
Du auch.
Tschüss.
Ciao.
Wie gut, dass es Pioniereltern wie Anna gibt, die anderen den Weg ebnen und nicht müde werden, für bessere Bedingungen zu kämpfen. So macht sie es leichter für alle, die nach ihr kommen. In den Shownotes findest du Annas Website und ihre Social-Media-Kanäle, falls du dich vernetzen möchtest. Außerdem verlinken wir dort unsere Podcast-Folge Nummer 63 zum Thema Humangenetik, in der die verschiedenen Untersuchungsmethoden erklärt werden, sowie die Folge Nummer 42 mit Professor Lorenz Griegol vom Zentrum für seltene Erkrankungen des Universitätsklinikums Bonn. Er hat unter anderem die App UnRareMe mitentwickelt, in der Eltern Antworten erhalten und sich mit Fachpersonen vernetzen können. Wenn du rund um den heutigen Tag der seltenen Erkrankung aktiv werden möchtest, kannst du auch an einem Rare Disease Run teilnehmen, einem Spendenlauf zugunsten von Vereinen für seltene Erkrankungen. Eines ist auf jeden Fall sicher: Egal, wo du gerade stehst, du bist nicht alleine. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, deine Christine.